Hallihallo ihr Lieben, hier ist wieder 200 Inside Ski Jumping, euer Lieblings-Skisprung-Podcast. Ich bin die Sonja.
Und ich bin die Anna.
Sehr gut, das hat jetzt beim dritten Mal auch funktioniert. Wir wollen mal wieder gucken, was es Neues gibt. Die Urlaubssaison sozusagen ist vorbei. Es geht jetzt wieder los im Thema Skispringen. Alle sammeln sich so langsam wieder, diskutieren, wie geht's weiter in der Saison, wer ist in welchem Team. Und das wollen wir heute mal besprechen. Aber natürlich starten wir diese Folge mit einem Meilenstein in der Geschichte des Skispringens bzw. des Skifliegens. Ich nehme an, es haben jetzt alle mitbekommen. Wir haben einen neuen inoffiziellen Weltrekord. Und der hat es in sich.
Der hat es richtig in sich. Also, dass wir das noch erleben können, dass der inoffizielle Weltrekord fast 300 Meter, 300, wir sind so stolz auf unseren Podcast-Namen mit unseren 200 Inside Ski Jumping. Ich glaube, wir müssen uns irgendwann mal umbenennen in 300 oder so, wenn es so weitergeht. Wirklich unglaublich, dass Ryuyo Kobayashi wirklich versucht hat, die 300-Meter-Marke zu knacken und ganz, ganz knapp nur dran vorbeigeschrammt ist.
Ich frage mich ein bisschen, ob er da sich drüber geärgert hat, dass es am Ende nur 291 Meter waren. So wie ich ihn kenne, wird er sich gedacht haben, verdammt, die letzten paar Meter hätte ich jetzt auch noch geschafft.
Bestimmt.
Ja, wie kann das sein? Wo kommen jetzt auf einmal solche riesigen Weiten her? Einige, die schon seit vielen Jahren das Skispringen verfolgen, werden sich noch daran erinnern, dass wir quasi diese ganze Geschichte schon mal hatten vor, ich weiß nicht, irgendwie so roundabout 15 Jahren mit Thomas Morgenstern, der damals, also da hieß es so gerüchteweise, dass der Sponsor, den wir ja alle kennen, der Getränkehersteller, dass die eine riesige, riesige Skiflugschanze irgendwo in die, das war damals irgendwo in die Berge von Österreich, keine Ahnung, reingedengelt haben. Da sollte er dann eben auch schon diese 300 Meter springen. Damals hat der ÖSV gesagt, nein, das machen wir nicht, weil Verletzungsgefahr ist so hoch, das geht so nicht. Es ist natürlich kein offizieller Flug, sondern es ist natürlich mehr oder weniger, sag jetzt mal, eine Werbeveranstaltung, ja. Offensichtlich wurde diese Thematik und dieses Projekt nie richtig beerdigt, sondern man hat das also jetzt wieder aus der Schublade rausgeholt und dann, ich glaube, in Island war das, genau. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, hat man dann eine solche riesige Anlage, die eigentlich nur aus Eis und Schnee besteht. Also es ist kein Konstruktion sozusagen, kein Bauwerk, sondern eben eine Anlage, die man an passender Stelle in den Berg gemeißelt hat. Dann dahin gebaut und dann hat der Hei Kobayashi völlig überraschend, glaube ich, also ich weiß nicht, ob das vorher durchgestochen wurde, tatsächlich sich gewagt und hat diesen Flug dann absolviert.
Ja, also richtig krass. Er hat insgesamt, so wie es aussieht, also es war ja alles so ein bisschen man hatte immer, am Anfang wusste man gar nicht, was passiert eigentlich. Es kamen solche verschwommenen Videos, sind aufgetaucht, wo man gesehen hat, dass jemand irgendwie sehr, sehr weit gesprungen ist auf einer sehr, sehr großen Schanze. Letztendlich hat ja dann dieser Sponsor, den wir jetzt nicht nennen möchten, hat ja dann irgendwann das offizielle Video gepostet und dann gesagt, ja, er hat 291 Meter gesprungen und so weiter. Er hat wohl zuerst ist er gesprungen und ist 259 Meter gesprungen und einmal 282 Meter und dann sein dritter Sprung waren dann die 291 Meter. Das war dann halt auch, also mehr ist er dann wohl auch nicht gesprungen. Was mich halt wirklich dabei sehr, sehr überrascht ist, dass die FIS ja eigentlich dann Riegel vorgeschoben hat, dass keine Skiflüge, nenne ich es jetzt mal, trainiert werden dürfen. Das wissen wir ja. Also im Training, in allen Nationalmannschaften wird auf keiner Skiflugschanze gesprungen, weil die FIS damit vermeiden möchte, dass es Weitenjagden gibt, was auch verständlich ist. Also man kann ja den Anlauf bis sonst wohin machen und eine Anlaufgeschwindigkeit von keine Ahnung wie viel haben und bis nach keine Ahnung wohin springen. Deswegen wundert es mich, dass sie das halt in irgendeiner Weise zugelassen haben. Ich denke, da gibt es irgendwelche Sonderregelungen oder sonst irgendwas, dass ein Ryuyo Kobayashi das machen durfte. Was mich halt auch wirklich wundert, er hatte eine Anlaufgeschwindigkeit von 107 km/h, was nicht wirklich viel, viel mehr ist als auf einer normalen Skiflugschanze.
Ja,
also eine Skiflugschanze, genau. Bei Skiflugschanzen hat man ungefähr 105 km/h. Also es waren irgendwie nur 2 km/h mehr. Das hat mich sehr, sehr gewundert, weil ich gedacht habe, oh Gott, der muss ja da mit, keine Ahnung, 110, 100, was auch immer, losgefahren sein. Aber es war gar nicht so. Also ich finde es echt interessant, wie sie diese Schanze konstruiert haben, dass er mit der Anlaufgeschwindigkeit dann auch noch fast 300 Meter gesprungen ist.
Ja, das ist richtig. Also man könnte fast meinen, dass das, also natürlich dahin zu fliegen, das ist eine große Leistung, keine Frage, aber ich würde fast die Leistung, das Ganze zu konstruieren, das zu berechnen, zu bauen, als ebenso große Leistung mal darstellen wollen, weil es ja eigentlich zeigt, dass es mathematisch offensichtlich möglich ist, ohne dass man, also dadurch, dass du natürlich die Geschwindigkeit nicht unbedingt signifikant erhöhst, hast du ja auch ein gewisses Verletzungsrisiko weniger. Mhm. Also natürlich ist irgendwann der menschliche Körper nicht mehr in der Lage, unendlich hohe Geschwindigkeiten da auf 2 Skiern da zu absolvieren, ja. Also man muss sich das ja verdeutlichen. Ich weiß nicht, ob man sich das immer so vor Augen führt, über 100 km/h. Ja. Einfach nur in der Hocke sitzend. Also jetzt stell dir mal vor, du würdest es auf deinem Autodach machen. Bitte macht es nicht auf eurem Autodach, aber stellt es euch einfach nur mal vor. Also das so. Das geht natürlich auch nicht unendlich. Und offensichtlich ist es ja möglich, solche Weiten nach unten zu skalieren, ohne dass es wahnsinnig viel mehr verändert am Rest.
Genau das. Und das Verrückte ist auch noch bei Kobayashis Sprung. Er hat noch den Telemark gesetzt.
Ja.
Hallo? Wie muss die Schanze, also ich hätte die Schanze gerne mal wirklich, wirklich richtig gesehen, weil, dass du da dann noch einen Telemark setzt bei 291 Metern, wow.
Ja, Wahnsinn. Ja, also die hätte ich auch gerne mal gesehen, wie die so aussieht. Ich meine, wer mal vor einer Skiflugschanze, der weiß, wie imposant das ist und wie groß das wirklich ist. Und vor diesem Ding dann zu stehen, also, ja, wow, nicht schlecht. Es ist natürlich auch super mutig, da runter zu springen, wenn man nicht wirklich weiß, was passiert jetzt als nächstes. Mhm. Ja, das ist, da muss man auch eine gewisse, ein Pioniergeist irgendwie mit sich bringen. Das hat er. Er hat sich auch wahnsinnig gefreut darüber. Mhm. Also auch das ist ja bei Ryuji Kobayashi nicht unbedingt immer so, aber in dem Falle, also jedenfalls optisch zu sehen, sage ich mal. Innerlich freut er sich wahrscheinlich immer, aber man sieht es nicht immer. Aber hier in dem Falle, da war es dann doch wirklich immens. Natürlich geistert das Werbevideo überall in den Social-Media-Kanälen rum, völlig zu Recht.
Ja. Auf jeden
Fall.
Kann man nicht anders
haben sagen. Wir das endlich auch erlebt, diese fast 300 Meter. Es waren ja dann am Ende keine 300 Meter, aber ich sag mal, die restlichen paar Meter, die können wir jetzt auch mal großzügig mit uns mit dazu denken.
Ja, auf jeden Fall. Also nach dem offiziellen Weltrekord von Stefan Kraft auf 253,5 Meter, das war ja schon so wow, dass jetzt so ein inoffizieller Rekord halt schon an die 300 Meter Marke anschließt, das hallo, hätte man niemals gedacht, dass das so schnell halt auch möglich ist. Ne? Also ich meine, viele sprechen schon davon, dass man Skiflugschanzen bestimmt auch so konstruieren kann. Ich glaube, Martin Schmidt hat das zum Beispiel auch gesagt, dass das definitiv eine Zukunftsmusik ist, auch auf 280, 290 Meter springen zu können, wenn man die Skiflugschanzen, die man hat, anders konstruiert oder und so weiter. Aber dass es halt so schon möglich ist, jetzt schon, ist einfach Wahnsinn.
Ja, also ich denke, das wird auch noch eine Weile dauern, bis es so geht. Ich nehme einfach mal an, dass das auch wie in den letzten Jahrzehnten genauso sein wird, dass es einfach stetig weiter runtergeht. Also ich persönlich glaube nicht, dass wir den Sprung von, wo sind wir jetzt, so ungefähr 240, 50 Meter bis nahezu an die 300 Meter heran, dass man das so von jetzt auf gleich erleben wird. Das ist ja auch, da müsste man eine ganz neue Schanze irgendwo hinbauen. Also es wird so peu à peu sich wahrscheinlich weiterentwickeln auch. Aber diese Entwicklung geht natürlich auch nicht so schnell mehr, wie wir es vor vielen Jahren auch schon erlebt haben. Ne? Also wenn man sich überlegt, wie die Weltrekorde bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, oder jetzt ja auch schon seit einigen Jahren sind, wie die sich entwickelt haben, wie schnell, finde ich schon, vielleicht ist es nur meine subjektive Wahrnehmung, aber es stockt halt so ein bisschen.
Ja, ich glaube, weil man nicht so wirklich erfassen konnte, was ein weiterer Sprung einem Athleten antut. Also,
ja.
Weil man ja wirklich mit dieser höheren Anlaufgeschwindigkeit rechnen muss, mit höherem Druck, wie auch immer, auch die Landung, die vielleicht einen höheren Druck auf die Gelenke verursacht und so weiter. Ich glaube, da hat man sich nicht wirklich rangetraut, weil man schon jetzt gesehen hat mit über 250 Metern, dass es halt schon ziemlich viel ist. Und deswegen glaube ich, dass das halt stockt, weil man sich nicht sicher ist, was passiert, wenn mehr passiert. Und deswegen, wie du vorhin schon gesagt hast, wäre es wirklich mal echt interessant zu wissen, wie diese Schanze in Island gebaut wurde, dass das so klappt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man Oberstdorf jetzt plötzlich so, jetzt gräbt man mal so ein bisschen noch 30 Meter runter und macht die Schanze mal noch nach unten hin ein bisschen größer, aber hat ja den gleichen Anlauf. Also,
ne? Nee, das glaube ich auch nicht.
Das kann ja, also es ist wirklich echt interessant, was die da die da hingebaut haben. Also haben wir in die Zukunft geguckt.
Also vielleicht haben sie ja auch tatsächlich die Bauarbeiten auch irgendwo filmisch aufgenommen und es wird uns irgendwann mal zur Verfügung gestellt oder es wird irgendwann mal als Mini-Doku oder wie auch immer gezeigt werden. Das wäre natürlich schon sehr interessant zu sehen. Klar, man kann natürlich auch in Planica und Vikersund, das sind ja eigentlich die größten Anlagen, jetzt auch nicht ewig nach unten graben, weil da ist halt irgendwann, kommt halt mal dann der Boden der Tatsachen. Kannst ja auch nicht, das wäre auch irgendwie lustig, so in so ein Loch rein, ne? So.
Ja.
Alle stehen außen rum und gucken, wo hier rein, wie in so einem Gulli.
Ja, genau, oh mein Gott, unterirdisch.
Also man müsste wahrscheinlich eine neue Anlage dazu konstruieren, irgendwann mal, ob das jemals passieren wird, dass mal einer noch eine neue Skiflugschanze baut, weiß ich auch nicht.
Schwierig.
Aber vielleicht, also ich denke, dass dieser Sprung von Kobayashi und überhaupt auch der jetzt nun offensichtlich erbrachte Beweis, dass das möglich ist, dass das gegebenenfalls halt schon auch echt nochmal ganz neue Türen eröffnet hat für den einen oder anderen Schanzenbauer oder den einen oder anderen nationalen Verein, der sich denkt, ja komm, gucken wir mal, ob wir irgendwo doch nochmal was bauen oder wie auch immer was konstruieren.
Ja.
Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Auf jeden Fall.
Ja, vielleicht ganz kurz noch am Rande, es ist ein inoffizieller Weltrekord, also es ist kein sozusagen, ja, ich sage jetzt mal kein sportlicher Weltrekord, weil diese Rekorde nur innerhalb eines offiziellen Wettbewerbs gezählt werden von der FIS, sondern das ist jetzt quasi so eine, ja, ich will jetzt nicht sagen Spaßweltrekord, weil es natürlich jetzt der Sache nicht gerecht wird, aber es ist eben jetzt, Stefan Kraft hält weiterhin den sportlichen Weltrekord, sage ich jetzt mal.
Genau. Ja. Das ist auch eine Schutzmaßnahme der FIS gewesen, um halt nicht diese weiten Jagden einfach zu machen. Also die FIS sagt, ein offizieller FIS-Rekord muss unter Wettkampfbedingungen stattfinden und unter Einhaltung der FIS-Regeln. Klar, könnte ja auch sein, dass die da keine Ahnung, welche Skier anziehen oder kein, was auch immer für einen Anzug oder so. Also es muss wirklich alles so konform sein, dass es auch als offizieller FIS-Weltrekord zählt. Und dass da ist jetzt halt einfach ein inoffizieller Weltrekord, der Herzen.
Genau, Weltrekord der Herzen. Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, zu der Thematik. Gut, das dazu. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal darum, wie es in der nächsten Saison weitergeht, was die bisher bekannten Kaderaufstellungen angeht. Der ÖSV und der DSV, sie haben sich schon dazu geäußert. So, gucken wir mal, welche großen Veränderungen gibt es. Oder gibt es überhaupt große Veränderungen?
Bei dem DSV Männern, Justin Lissow. Ich glaube nicht, dass der letztes Jahr schon in der Nationalmannschaft drin war. Der hat es jetzt in die Nationalmannschaft geschafft.
Ich glaube, Justin Lissow war eingruppiert, aber er hat sich ja sehr früh verletzt.
Mhm.
Also die Saison war ja im Grunde genommen für ihn vorbei, bevor sie überhaupt losgegangen ist. Und deswegen ist er da jetzt auch effektiv nicht aufgetaucht. Mhm. Aber ich meine, er war auch vorher schon ist in diesen, also es wird ja nach Lehrgangsgruppen eingeteilt, in dieser Lehrgangsgruppe 1a, also die höchste Klasse, war ja, glaube ich, vorher auch schon mit drin.
Mhm, ja. Nee, dann gibt es gar keine Veränderung. Markus Eisendichter ist wieder mit dabei. Hoffen wir, dass er in der nächsten Saison wieder auch im Weltcup mit dabei sein wird.
Ja.
Genau, dann ist Karl Geiger, Justin Lissow, Stefan Laie, Philipp Raimund, Pius Paschke und Andreas Wellinger. Die allseits bekannten Namen, die auftauchen bei den Männern.
Genau, Paschke und Laie wurden auch wieder nach oben gestuft, weil sie ja in der letzten Saison mit ihren Weltcup-Siegen auch echt, beziehungsweise Pius Paschke Weltcup-Sieg und Stefan Laie, der im Saisonauftakt ja auch auf Podium gesprungen ist, hatte eine super Saison insgesamt. Also alle Deutschen am Anfang, wir haben es ja zuletzt auch besprochen, müssen wir nicht wieder heute besprechen, wurden also wieder hochgestuft, weil sie durchaus gute Leistungen gezeigt haben. Markus Eisenbichler, es ist schon ein bisschen verwunderlich, ne? Weil er war ja letztes Jahr im Grunde genommen überhaupt nicht im Weltcup zu sehen. Er hat ja eigentlich die Saison im Continental Cup verbracht.
Ja.
Dass er sich weiterhin, also es ist ihm natürlich, es ist ihm zu gönnen, ja, so.
Auf jeden Fall.
Aber es ist jetzt nicht unbedingt eine Entscheidung, mit der ich jetzt so gerechnet habe, nee, eigentlich.
Das stimmt. Das stimmt. Also was dahinter steckt, würde man echt gerne wissen. Aber ja, vielleicht auch nochmal, um ihm die Motivation zu geben, nochmal anzugreifen, dass er mit der Mannschaft halt auch weiter trainieren kann, lernen kann von den anderen, mitgerissen werden kann einfach auch. Also ich denke, was halt Markus Eisenbichler auch die ganze Zeit gefehlt hat, war die Trainings mit der restlichen Mannschaft, ne? Also auch mit Karl Geiger zum Beispiel oder so. Ja, die Zimmernachbarn, die sich immer mal wieder, ne, hochgeholfen haben. Ich denke, das hilft einem Markus Eisenbichler auch, wenn er mitgezogen werden kann von seinem Team.
Ja, wollen wir das hoffen, auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass er sich diese Saison wieder berappelt.
Mhm.
Wir brauchen den ja doch noch, ne? Wir wollen ihn ja auch auf alle Fälle wiedersehen.
Ja.
Ja. Genau, dann haben wir auch einen neuen Co-Trainer. Also es brauchte einen neuen Co-Trainer neben Stefan Horngerer und seinem Team. Da hat sich nun Maximilian Mechler gefunden, der sich da mit rein ins Team reinbegeben hat, der ehemalige Bundestrainer der Frauen. Also, wie wir wissen, auch ein durchaus explodierter und hochkarätiger Trainer,
ja,
der jetzt das Männerteam ein bisschen mit vervollständigt.
Finde ich cool.
Ja, genau. Ja, dann haben wir bei den Frauen, da wurde das die Trainingsgruppe 1a verkleinert. Dadurch, dass Luisa Görlich noch nach wie vor ausfällt, sind de facto eigentlich nur Anna Rupprecht, Katharina Schmid und Selina Freitag in der höchsten Klasse eingruppiert. Neuer Bundestrainer ist Heinz Kutin, das hatten wir ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Also das heißt, da werden wir mal schauen, wie sich das entwickelt, weil das doch ein bisschen, also durchaus eine Veränderung darstellt.
Ja, definitiv. Ja.
Hoffentlich positiv. Die letzte Saison war ja so ein bisschen holpriger nach den vielen Jahren mit Andreas Bauer, die wirklich gut liefen. Und jetzt werden wir sehen, was mit Heinz Kutin passiert. Aber auch er ist ja durchaus ein absoluter Fachmann auf seinem Gebiet. Und ich sehe dem eigentlich sehr positiv entgegen.
Ja, definitiv. Also wenn man sieht, was er schon alles gemacht hat. Er war Trainer in Polen. Er war in Österreich nach Pointner der Nationaltrainer. Und er war in China. Also da haben sie wirklich jemanden geholt, der sehr, sehr viel Erfahrung hat, der, denke ich, auch in Polen, kennt man ja unter nicht allzu leichten Bedingungen bestimmt, auch trainiert hat und so weiter. Glaube ich, hat man jemanden geholt, der da echt einiges noch umreißen kann mit seiner Erfahrung und so weiter.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, ich finde es super, dass sie ihn geholt haben, muss ich echt sagen. Also ich war sehr überrascht, dass es Heinz Kutin ist, aber umso schöner finde ich es.
Ja, Genau, auch im Nachwuchsbereich steht es sowohl bei den Männern als auch den Frauen, sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob wir jetzt ja jeden Einzelnen durchkauen müssen, weil es ist natürlich schon eine signifikant große Mannschaft,
Nee,
die da,
ja.
oder große Mannschaften, die da hinten dran stehen. Aber ich sag mal so, wenn man sich alles in allem betrachtet, müssen wir uns jetzt erstmal keine Sorgen darum machen, dass dem DSV der Nachwuchs ausgeht.
Nee, also ich denke, da hat sich der
So
DSV
momentan.
sehr, sehr gut berappelt in den letzten Jahren und auch ziemlich
Ja.
viel dafür gemacht, Nachwuchs ranzubringen. Und das haben sie, also ich glaube, dass die Arbeit der letzten Jahre jetzt mehr und mehr Früchte trägt und wir uns keine Gedanken machen müssen, wenn die großen Namen irgendwann mal aufhören, dass der DSV oder das deutsche Skispringen dann plötzlich Schwierigkeiten hat. Also ich denke, dass wir da aus der Misere, die wir vor Jahren hatten, wirklich gut rausgekommen sind.
Ja, solange die Lücke nicht zu groß wird, aber
Genau.
so wie das aussieht, sind ja auch die Trainerpositionen auch in den Nachwuchsbereichen wirklich inzwischen sehr gut besetzt. Oder was heißt inzwischen? Waren sie vorher auch, aber eben sehr gut besetzt, sodass man also davon ausgehen kann, dass da doch im Hintergrund einiges an sehr, sehr guter Arbeit läuft. Würde ich
Denke
das
ich
jetzt
auch.
mal so zusammenfassend
Auf jeden
sagen.
Fall, ja.
Ja, also keine so großen Veränderungen im Team der Deutschen. Herren und Damen.
Genau. Bei
Ja,
den
gleiches.
Österreichern
Ja.
eigentlich auch nicht wirklich, ne?
Genau, ja. Gleiches gilt auch für die, genau.
Also da sieht man bei den Frauen Lisa Eder, Sarah Marita Kramer, Eva Pinkelnick und Jacqueline Seifritzberger. Keine unbekannten Namen, die Nationalmannschaft der Frauen anführt und auch bei den Männern, da gibt es ja Gott, da gibt es den einen namhaften nach dem anderen, der da aufgelistet ist. Also wenn man das wieder so aufgelistet sieht, denkt man sich echt so, boah, diese Mannschaft,
Ja.
meine Güte, Wahnsinn.
Ja, das stimmt. Also, ja, auch da. Also, wir haben bei den Herren haben wir mit Stefan Kraft, dann natürlich Jan Hörl, Daniel Huber, Manuel Fettner auch weiterhin. Immer noch für mich einer der verrücktesten Skispringerentwicklungen der letzten Jahre. Heiberg und Schofenig, die auch weiterhin die Nationalmannschaft bilden. Da ist eigentlich auch nichts Neues dazu gekommen oder abgegangen. Ja, warum auch was verändern, wenn es doch läuft,
Ja,
ne?
genau. Und wir sind auch einfach froh, dass Manuel Fettner immer noch Lust hat, weiterzuspringen in seinem Alter und uns immer noch erhalten bleibt. Das ist ja immer so, wenn dann die Kaderbekanntgabe ist, könnte ja die ein oder andere Überraschung dann doch schon da sein, je nachdem, dass dann vielleicht ein Abgang irgendwie offiziell be bekannt gegeben wird oder so. Aber nein, sie bleiben uns alle erhalten und das ist sehr, sehr schön.
Genau. Auch da wird der A-Kader, also das ist quasi der Teil, der nicht nur die Nationalmannschaft umfasst, vergrößert. Sie haben jetzt diverse Nachwuchsathleten vom B-Kader nach oben gestuft. Also auch dieser Strom an hervorragenden Nachwuchsspringern, einer davon ist der Juniorenweltmeister Stefan Emberer, Markus Müller, Maximilian Ordner, Jonas Schuster, der Sohn von Werner Schuster. Also auch hier diese Fließbandnachwuchsarbeit in hoher Qualität des ÖSV geht weiter. Aber auch das haben wir ja über die letzten, ja, man muss ja fast sagen, Jahrzehnte schon gesehen, dass der ÖSV da wirklich eine Maschinerie am Laufen hält, die ihresgleichen sucht.
Ja, das ist absolut vorbildlich, was die machen. Musste ich gerade vorhin auch im Zuge des DSVs, dass die es geschafft haben und so weiter, musste ich halt darüber nachdenken, haben sie sich wohl ein bisschen was beim ÖSV abgeguckt, weil die sind einfach also man kann noch nicht mal mehr Jahren sagen, seit Jahrzehnten da absolute Vorreiter. Die müssen sich um Nachwuchs absolut keine Gedanken machen. Da kommt einer nach dem anderen, kommt da und man wird auch die jetzt in der A-Mannschaft sind, wird man in, keine Ahnung, 2, 3 Jahren in der Nationalmannschaft sehen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja.
Also, das ist wirklich vorbildlich, was die machen.
Ja. Es ist fast schon wieder ein das gegenteilige Problem, was da quasi auftritt, nämlich dass sie gar nicht wissen, wohin mit den ganzen guten Leuten. Und dann ist natürlich auch passieren kann, dass einer, der eigentlich, wenn er die Möglichkeit hätte, der absolute Weltklasse-Springer zu werden, vielleicht ein bisschen untergeht, weil man gar nicht so viele Leute in den Nationalkader reinstecken kann.
Genau.
Das ist dann schon wieder so ein Luxusproblem, was für den Einzelnen vielleicht dann auch gegebenenfalls mal ein bisschen uncool werden wird.
Mhm.
Ja.
Stimmt.
Eine personelle Angelegenheit würde ich gerne noch erwähnen, weil die sich eventuell sehr gravierend auswirken könnte auf die nächste Saison der Frauen, nämlich, dass die Sloweninnen einen neuen Nationaltrainer haben werden. Und zwar wird dieser Posten des Cheftrainers von Juri Tepeš in Zukunft besetzt werden.
Mhm.
Die etwas Älteren unter uns werden Juri Tepeš natürlich noch kennen als denjenigen, der von der Schanze gesprungen ist. Inzwischen ist er dann jetzt also Cheftrainer. Daran erkennt man, dass man alt wird.
Yes.
absolut so verrückt, ja. Es ist so krass. Ja, mal gucken, wie das weitergeht, ob er da anknüpfen kann, wo die Sloweninnen bisher stehen, nämlich ganz oben. Muss man einfach klar so sagen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Und was vielleicht auch für den einen oder anderen etwas überraschend kommt, ist, dass Thomas Thurnbichler weiterhin Cheftrainer bei den Polen bleibt.
Mhm.
Ich hatte das nicht unbedingt erwartet. Ich dachte eigentlich nach der letzten Saison, die für Polen nicht gut lief, dass eventuell da was am Trainerkarussell gedreht wird, aber sie halten an ihm fest. Ja, wollen wir mal gucken, ob sie es schaffen, sich dann in der nächsten Saison wieder so ein bisschen aus dem Tief rauszuholen. Aber auch das hatten wir ja hinreichend besprochen, dass das Problem nicht unbedingt im Cheftrainer liegt, sondern halt vielleicht doch an der Mannschaft, die ein bisschen alt geworden ist langsam.
Ja, und strukturell definitiv ein Problem. Ich bin gespannt, wenn die Kaderaufstellung der Polen kommt, ob man vielleicht dann doch mal einen neuen Namen liest. Aber ich gehe nicht davon aus, dass man einen neuen Namen liest,
weil
sondern
wer? Ja, das ist das Problem. Wer soll derjenige sein, der da kommt? Also,
Ja,
warten wir es mal ab, was da noch kommen mag. Ja. Aber die haben wirklich andere Probleme als den Trainer.
Ja.
Der kann natürlich auch nicht zaubern.
Finde ich auch gut, dass sie das vielleicht auch erkannt haben, dass das nicht das Problem ist, ne?
Ja, genau. Also ein anderer Trainer könnte halt da jetzt auch nicht mehr draus machen,
vielleicht,
gegebenenfalls. Das ist wirklich schwierig. Also die müssen echt die Kurve jetzt langsam mal kriegen, sonst ist es zu spät.
Definitiv.
So, und dann haben wir jetzt noch ganz brandheiß und fast noch warm die neuen, hier, wie heißt es?
Kalender.
Für die Sommersaison und die nächste Wintersaison, die ziemlich feststehen dürften. Es ist jetzt noch nicht komplett abgenickt. Das passiert dann noch irgendwann anders, an irgendeinem anderen Tag, woanders. Aber es ist anzunehmen, dass sich da nicht mehr sehr viel tut. Insofern, glaube ich, können wir jetzt schon so drüber sprechen, wie dann der Sommer aussehen wird und wie dann auch die nächste Wintersaison aussehen wird. Der Sommer-Grand Prix wird dieses Jahr auch wieder relativ kurz ausfallen. Beginnt für die Männer im Courchevel, und zwar Mitte August. Traditionell, ich gucke gerade, die Frauen sind auch dann da. In Courchevel, das Ganze dürfte sich weitestgehend überschneiden, so wie ich das hier sehe. Dann geht es weiter nach Wisła, also nach Polen. Dann folgt im September, dann sind ungefähr 4 Wochen Pause, dann folgt im September Rasnov. Kurz danach ist dann mit Hinzenbach in Österreich Station und Anfang Oktober wird dann in Klingenthal wieder gesprungen. Das hat sich ja inzwischen auch so mehr oder weniger eingebürgert.
Ich finde das mega cool, dass sie das im Sommer so parallel laufen lassen. Also, dass beide Geschlechter vor Ort sind. Also, das könnten sie im Winter auch viel, viel mehr machen, als sie das aktuell machen, wieso fahren die einen dahin, die anderen dahin? Man könnte ja den ganzen Kurs einmal holen und in die verschiedenen Orte fahren. Deswegen finde ich das beim Sommer Grand Prix richtig toll. Ich verstehe, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt, es ist dieses Jahr wieder das Gleiche, wieso die Frauen nicht auch nach Hinzenbach schicken. Das Wochenende 28., 29. September ist nämlich für die Frauen Pause, was ich auch nicht verstehe.
Verstehe ich auch nicht.
Hinzenbach ist im Winterweltcup immer mit dabei bei den Frauen. Wieso nicht im Sommerweltcup auch? Es ist eine kleine Schanze. Das lieben die Veranstalter ja oder die Verantwortlichen der FIS lieben ja, die Frauen auf kleine Schanzen zu schicken. Wieso dann nicht auch im Sommer nach Hinzenbach? Das verstehe ich nicht so ganz, aber ich glaube, da werde ich mich jetzt jedes Jahr aufs Neue drüber aufregen, wieso man das so macht.
Nee, ich verstehe das auch nicht. Also ich weiß auch nicht, ob das wirklich irgendwas mit vielleicht einer Quote zu tun hat oder so, dass man dann sagt, Hinzenbach ist übervorteilt. Aber andererseits, Klingenthal wäre ja im Grunde genommen das Gleiche. Da haben wir ja durchaus auch Winterspringen gehabt, wo im Sommer dann, also weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Naja, irgendeiner wird sich schon was bei gedacht haben. Ansonsten ist es weitestgehend überschnitten. Also bis auf Hinzenbach haben die Herren und die Damen die gleichen Stationen. Mhm. Das ist natürlich für alle Zuschauer sehr, sehr cool. Ja. Und ja, wollen wir mal gucken, wie dann da der Sommer, was der uns schon mal so ein bisschen als Vorboten dann bringen wird für den Winter. Ja,
bin ich auch sehr gespannt.
Genau, die Wintersaison beginnt für die Männer am 22.11. in Lillehammer. Mhm. Ja, also nix Ruka, sondern Lillehammer.
Für die Frauen auch.
Da werden die Frauen dann auch zugegen sein. Das ist doch eigentlich auch schon mal schön.
Ja.
Genau, dann werden die Herren eine Woche später weiterziehen nach Ruka. Mhm. Da geht die Saison der Herzen dann sozusagen los. Sie ist ja traditionell irgendwie, beginnt die ja für uns irgendwie immer in Ruka.
Ja.
Dann wird Wisla auf dem Programm stehen, also es geht wieder nach Polen. Da waren sie ja vorher schon im Sommer. Also offensichtlich funktioniert das. Ja. So, dann werden wir weitergehen nach Deutschland. Es finden 3 Wettkämpfe statt in TTC Neustadt Mitte Dezember. Kurz darauf dann wie immer traditionell Engelberg als Vorpremiere für die Vierschanzentournee. Mhm. Und dann folgt wie gehabt Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck, Bischofshofen. Da gibt es eigentlich keine Veränderung. Warum auch? Das machen wir seit 70 Jahren so. Das werden wir auch weiterhin so tun. eine Woche später geht es nach Predazzo, also nach Italien. Das finde ich eigentlich auch mal wieder ganz interessant.
Ja, das ist die Generalprobe für Olympia 2026, weil dann in Cortina d'Ampezzo die Olympischen Spiele, Winterspiele stattfinden. Im Kalender steht noch Under Construction, also es ist noch ein bisschen nicht abzusehen, ob es im Januar 25 diese Schanzen fertig sind. Also die werden aktuell umgebaut für die Olympischen Spiele. Die die Hillsize 135 soll auf 143 umgebaut werden und die Hillsize 104 auf Hillsize 109. Sie soll eigentlich im Ende 24 fertig sein, aber wir wissen das ja. In den meisten Fällen kann man das vielleicht nicht so ganz einhalten, was man geplant hat. Deswegen, ich bin gespannt. Also es wäre echt cool. Das letzte Mal wurde in Val di Fiemme in 2020 gesprungen auf den kleinen Schanzen. Da gab es 2 Kleinschanzenwettbewerbe, wo Kai Geiger gewonnen hat vor Stefan Kraft und David Kubacki in beiden Wettbewerben. Das fehlt echt im Kalender, muss man sagen. Man hat es früher sehr, sehr oft gehabt, dass in Val di Fiemme gesprungen wurde. Schön, dass es jetzt dann halt vielleicht auch wieder durch die Olympischen Spiele mal wieder ein bisschen aufgefrischt wird. Ich finde das super toll, dass die Olympischen Spiele jetzt in Cortina d'Ampezzo und Val di Fiemme und Predazzo bla 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 stattfinden, weil man nicht unbedingt alles nochmal neu bauen muss, sondern einfach nur umbauen muss und das holen kann, was man schon hatte.
Ja, das ist doch sehr nachhaltig, ne?
Ja, finde ich auch.
Genau. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen ist es halt auch mal wieder so ein traditioneller Wintersportort.
Ja, genau.
So.
Das ist schön.
Das stimmt. Ja, da soll es dann auch ein ein Teamspringen geben mit den Frauen zusammen. Die werden sich nämlich im gleichen Wochenende im Predazzo aufhalten. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass sie das hinkriegen. Und wenn es eine 143-Meter-Schanze ist, dann ist sie dann auch gar nicht mehr so klein. Also da bin ich gespannt, was uns da erwarten wird.
Ja.
So, danach gehen wir wieder zurück nach Polen. Da wird dann in Zakopane gesprungen. Also die Polen sind dieses Jahr wirklich gut aufgestellt, was die Wettkämpfe betrifft. Ich hoffe, sie können dann auch ihr heimisches Publikum dementsprechend beglücken.
Aber diese Polentour, die wir in der letzten Saison hatten, die haben sie schnell wieder abgeschrieben. Ich denke auch im Hinblick darauf, dass halt keine Zeit dafür ist oder so, weil die Firma eingeschoben wird, hat diese Tour nicht lange gelebt. Muss man sagen. Also es wundert mich ein bisschen, aber ja. Gut.
Ja, dafür folgt dann halt quasi wie so eine Art Deutschlandtour hinterher.
Ja.
Ja, mit Oberstdorf, zweimal Skifliegen in Oberstdorf Ende Januar und danach gleich dann Willingen. Das ist natürlich sehr effizient, weil man nicht so weite Reisen dann hat und für die deutschen Fans ist es natürlich ein Traum. Ja.
Ja, aber ich muss auch da sagen, es wundert mich, dass Oberstdorf wieder als Skiflugwettbewerb im Kalender steht. Also es war ja letzte Saison die Skiflug-WM. War in Oberstdorf,
Ja.
gell? Okay. Und das jetzt wieder in Oberstdorf ist, also eigentlich wechseln die sich ja ab, egal wie. Also eigentlich wäre dann vielleicht der Kulm eher dran nochmal als
Ja, den Kulm haben wir letztes Jahr aber ja auch gesehen.
ja, stimmt. Ich finde es
Also es
super.
ist halt
Ich
einfach,
freue mich. Ich freue mich total.
genau, dadurch, dass wir halt nicht mehr so viel Auswahl haben, weil natürlich Tschechien wegfällt, also das hat sich ja über die Jahre schon ein bisschen zusammengedampft, die Skiflugsanlagen. Wir haben ja nur noch 4 Stück. Und wenn man das Fliegen halt ein bisschen öfter machen will, dann führt das zwangsläufig irgendwann dazu, dass sich dann eben das ganze saisonweise wiederholt. Aber ist natürlich, wie gesagt, super für die deutschen Fans. Und ich denke auch dadurch, dass die Athleten nicht so weite Wege haben nach dem Skifliegen, dann eigentlich nur noch mal kurz die paar Meter da in Anführungsstrichen nach Willingen zu fahren, ist eigentlich ja schon wirklich sehr, sehr gut.
Ja, das
Dafür wird
stimmt.
im Nachgang wird es dann eine größere Reise geben, nämlich dann fliegen wir einmal Richtung Amerika, weil dann werden wir wieder einspringen in Lake Placid sehen. Da freue ich mich drauf, weil das hat nämlich super viel Spaß gemacht letztes Jahr. Das ist eine tolle Anlage und das waren richtig gute Wettbewerbe. Also da bin ich sehr froh, dass das wieder im Kalender mit drin ist und dass man sich auch da wieder etablieren möchte auf dem amerikanischen Kontinent.
Definitiv.
Ja, dann geht's weiter nach Sapporo, also andere Seite der Weltkugel sozusagen. Ist das die andere Seite? Weiß ich nicht.
I
Ich bin ja
don't
hier nicht zum Erdkunde erklären. Das ist jemand anderes Job, nicht meiner, aber auf jeden Fall Japan und Amerika klingt weit weg. Genau, also dann geht's nach Sapporo, damit die japanischen Fans auch ihren Spaß haben. Und im Anschluss, dann ist erstmal ein bisschen Verschnaufpause. Ja, dann müssen wir alle erstmal ein bisschen verschnaufen und uns alle vorbereiten auf die Weltmeisterschaften 2025 dann in Trondheim.
Also da, das ist echt. Das wird echt mal wieder ein Highlight. Die Schanze wurde ja auch umgebaut. Es wurde ja auch dann jetzt Ende der letzten Saison wieder dort gesprungen. Und das wird echt, also die Skisprung-WM oder die nordische Ski-WM in Norwegen hat sowieso immer seinen eigenen Flair, muss man sagen.
Ja, das stimmt.
Und man muss auch
Ja,
sagen,
das ist.
dass danach, dass es weitergeht mit Norwegen, also dass man natürlich in Norwegen bleibt, weil die War Air dann direkt danach stattfindet, macht halt auch wieder mega viel Sinn. Also vielleicht passen sie das jetzt mal so ein bisschen an, dass sie da, wo sie sind, dann halt auch weitergeht. Also dass es nicht so sehr sprunghaft ist von da nach da, nach da, nach da. Aber kann
Ja.
natürlich auch geschuldet sein, dass halt Trondheim zufälligerweise dieses Jahr die nordische Ski-WM ausrichtet, dass man dann halt da schon ist. Aber es gefällt mir halt vom Bild her einfach viel, viel besser als dieses Rumgespringe von da nach da nach da.
Genau, ja. Die Raw Air wird natürlich ein bisschen kleiner ausfallen dieses Mal, also nur mit Oslo und Vikersund, einfach weil die WM da so ein bisschen da reingrätscht. Danach findet dann Lahti statt, ist ja nun auch nicht weit weg. Ja, das ist natürlich auch wirklich cool, dass man Lahti da nochmal hinten hingeschoben hat. Finde ich auch irgendwie ein bisschen lustig. Ja, und dann ist eigentlich auch schon im Großen und Ganzen vorbei, denn danach geht es dann nach Planica an Ende März. Also wir sind wieder sehr spät dran. Das letzte Springen wird am 30. März stattfinden. In Planica ganz traditionell die letzten Skiflug-Wettbewerbe. Ich bin gespannt. Ende März ist auch sportlich, was
Ja.
das Wetter angeht. Ne? Dieses Jahr hat es ja super geklappt in Planica. Mal gucken, ob es nächstes Jahr dann wieder so klappt.
Also ist wieder sehr, sehr prall gefüllt und sehr, sehr spät. Mal schauen, ob die Anlage hält, ob die Anlaufspur so hält. Mal schauen.
Ja, gucken wir mal. Aber wir sind zuversichtlich, dass die das wieder hinkriegen. Es hat ja letztes Jahr, wie gesagt, auch wunderbar funktioniert. Und insofern ist das ja fast schon ein. Also der ist der Weg bis zum Sommerskifliegen auch nicht mehr weit, ehrlich gesagt.
Nee.
So, naja. Gut, also es wird eine lange Saison werden. Wie gesagt, bereitet euch schon mal darauf vor.
Ja.
So, und dann schauen wir uns doch mal an, was mit den Frauen ist, wo die überall Stationen machen und wie deren Saison aussehen
Ja,
wird.
also man hat sich den Kalender ja schon so ein bisschen anders vorgestellt. Man hat ja immer bei den Frauen die Hoffnung, dass das ein oder andere dann doch mal geändert wird. Darauf kommen wir gleich, aber wir fangen mal von vorne an. Die Frauen, haben wir ja schon vorhin gesagt, sind auch in Lillehammer, haben einen Mixteam-Wettbewerb zusammen mit den Männern direkt am ersten Tag, an dem Freitag, haben dann zwei Einzelspringen noch danach. Dann ist zuerst mal, so wie wir es kennen, leider Gottes, zuerst mal Pause für die Frauen. Die haben dann Anfang Dezember zuerst mal vorläufig keine Wettbewerbe. Und dann geht es sehr, sehr überraschend nach China, Ende, also Mitte Dezember, nach, ja, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Zhangjiakou.
Ja, also ich muss sagen, ich kenne diesen Namen auch. Ich habe das vorher noch nie gehört.
Ich auch nicht.
Also ich weiß nicht, ob ich irgendwo, ob uns da irgendwas echt entgangen ist, aber ich habe den Namen Zhangjiakou, whatever, noch nie gehört.
Nee, keine Ahnung. Nicht. Aber schön, dass sie auch nach China fahren. Und dann
ja, scheint eine Schanze zu stehen.
Bitte?
Er scheint eine Schanze zu stehen.
Ja, gell.
Ja, gut.
Mal wieder eine kleine Schanze, aber okay. Mhm. Dann geht es auch für die Frauen nach Engelberg. Ja, soll wie bei den Männern eine Generalprobe sein. Ja, okay. Weil dann kommen wir zum nächsten. Und da haben wir uns ja so ein bisschen mehr erhofft, weil das wurde ja auch letztes Jahr eigentlich gesagt, dass vielleicht dann doch eine Vierschanzentournee für die Frauen aufkommt. Nein, es ist laut Kalender wieder so, dass nur Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf die Springen ausrichten. Also wieder eine, wie haben sie es genannt, Two-Nights-Tour, glaube ich, heißt es ja. Hat mich wieder sehr, sehr unglücklich gemacht. Ich glaube, uns alle sehr, sehr unglücklich gemacht. Weil man sieht, Oberstdorf ist 1.1. und am 3.1. fahren sie dann nach Villach für 2 Tage, Österreich, auf eine kleine Schanze. Ich finde das irgendwie so, diese Symbolik einfach so. Du fährst zu den beiden Vierschanzentourneeorten und dann nach Villach und dann auch noch auf eine kleine Schanze.
Ja, das ist so nichts Halbes. Also, was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt nach Österreich fahren, weil da die restlichen 2 Springen stattfinden und dann nennt es Vierschanzentournee?
Ja.
Oder hört, also jetzt mal sehr hart gesprochen, lass es halt sein und fahrt danach nach weiß der Kuckuck wohin.
Ja.
Ja, aber dann so diese so Pseudo-Österreich-Springen, nenne ich es jetzt mal, zu machen, ohne das für Schanzen zu nutzen, es ist so.
Ja. Es ist ermüdend einfach, weil man einfach, ich meine, für uns ist es schon ermüdend. Ich will gar nicht wissen, wie es für die Athletin ist, die jedes Mal darauf warten und immer wieder vertröstet werden. Und dann kriegt man sowas hingeknallt. Also, das geht mir wirklich nicht in den Kopf rein, wieso das nicht funktioniert und wieso man dann halt auch noch nach Villach auf eine kleine Schanze mit Hillsize 98 fährt. Wirklich, also kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin aber froh, dass danach dann die Frauen auch nach Val di Fiemme fahren sollen zur Olympia-Generalprobe und auch beide springen auf der Großschanze stattfinden sollen. Das,
sehr schön.
Das finde ich sehr schön. Es wundert mich auch bei den Männern, dass beide Wettbewerbe auf der großen Schanze stattfinden. Meistens macht man ja eigentlich auch die kleine Schanze, dass man einfach mal vor den Olympischen Spielen mal drauf gesprungen ist. Aber beide Wettbewerbe sind auf der großen Schanze. Aber wir freuen uns.
Ja.
Und dann findet natürlich der allseits bekannte Japanuary der Frauen statt, weil dann fahren sie nach Sapporo und Sao in Japan, worauf wir uns auch immer freuen. Das ist immer ein großes Highlight. Das ist nochmal wirklich ein anderer Blickwinkel als bei den Männern. Ne? Also man merkt so richtig, dass das nochmal mehr, ich nenne es jetzt mal, zelebriert wird als bei den Männern. Die Männer fahren einfach nach Sapporo, das war's. Also dass die Frauen da sozusagen so eine Tour hinmachen mit Sapporo und Sao, finde ich echt cool. Und da halt auch ein Japanuary draus machen.
Genau.
Ja. Und dann, ich glaube, Sie haben uns gehört. In Villingen findet dann ein Mixteam-Wettbewerb statt und ein Einzelwettbewerb für die Frauen. Wir haben uns ja letztes Mal gefragt, wieso fahren beide Geschlechter nach Villingen und es findet kein Teamwettbewerb statt. Haben Sie sich vielleicht zu Herzen genommen.
Ja, wahrscheinlich wird es daran gelegen haben.
Dankeschön dafür.
Ja.
Darauf freuen wir uns natürlich auch sehr, weil, hallo, was gibt's, es gibt nichts Besseres, als an so einem Wochenende dann auch noch in dem Hexenkessel in Willingen auch noch einen Mixteam-Wettbewerb stattfinden zu lassen. Ja, also
das stimmt.
Das ist schon cool. Und dann, und da, ich bin sehr gespannt, ob sie es machen, sollen die Frauen auch nach Lake Placid fahren. Zur gleichen Zeit auch wie die Männer. Steht jetzt aktuell noch als vorläufig drin. Aber wie geil wäre das bitte, wenn auch die Frauen
ja.
nach Amerika und auch am gleichen Wochenende wie die Männer da wären.
Ja, das wäre absolut cool. Also ich hoffe, das bleibt so.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, also leider steht nirgendwo, wieso es nur vorläufig ist. Vielleicht ist da noch irgendein Klärungsbedarf oder so. Aber ja, das wäre echt richtig toll. Und dann gibt es noch mal danach zwei Springen in Lubno und dann zwei Springen in Hinsenbach, bevor es dann auch für die Frauen natürlich zur nordischen Ski-WM nach Trondheim geht.
Mhm.
Und natürlich freuen wir uns, dass die Frauen auch dieses Jahr wieder zwei Skifliegen haben dürfen, vielleicht auch wirklich mal zwei Skifliegen haben dürfen, die nicht ausfallen und nicht nachgeholt werden, sondern auch dann, dass sie wirklich auch zwei Wettbewerbe im Skifliegen haben. Da habe ich auch so mit so einem Auge so, oh, hoffentlich steht das jetzt wieder im Kalender. Hoffentlich, 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 weil man weiß ja nie, was dann plötzlich passiert, dass es dann doch nicht stattfindet oder so. Aber nein, sie dürfen ihr Skifliegen in Vickersund haben. Und ja, das freut uns natürlich sehr. Und
sehr gut.
Der Abschluss der Frauen, der ja hoffentlich dieses Mal auch wirklich der Abschluss ist, der findet dann in Lahti statt am 20.03. und 21.03., also eine Woche vor den Männern, findet dann das Saisonende der Frauen statt. Und ja, ist auch echt vollgepackt und echt coole Sachen mit dabei, außer halt die Vierschanzentournee.
Genau. Die ist noch der Knackpunkt. Ansonsten würde ich mal positiv anmerken wollen, dass man verhältnismäßig viele im Vergleich zu früher verhältnismäßig viele Springen hat, wo die Herren und Frauen gleichzeitig sind. Das finde ich eine gute Entwicklung inzwischen, dass man das auch angleicht, so weit es denn auch organisatorisch möglich ist. Ich glaube schon, dass es schwierig ist und ich möchte positiv anmerken, dass ich sehe, dass man sich da als FIS bemüht.
Ja.
Ja, wir müssen ja auch mal was Positives sagen und nicht immer nur das Negative. Das ist super, auch dass es die großen Anlagen geben wird, also sowohl Willingen als auch Predazzo. Wenn Predazzo tatsächlich so gebaut wird, wie sie sich das vorstellen, dann hat die eine Hillside von 143 Metern, Willingen hat 147 Meter, also wird eine Riesenanlage, da dann die Frauen auch drauf springen zu lassen. Ihr könnt euch alle noch daran erinnern, wie das vor 2-3 Jahren war, als es hieß, soll nach Willingen gehen, so als Vortest irgendwie fürs Skifliegen und alle gedacht haben, oh Gott, den fliegen die Gliedmaßen ab. Natürlich ist gar nichts passiert, so wie das alle auch immer gesagt haben, aber das ist ja doch schon mal echt ein guter Schritt dahingehend in die richtige Richtung.
Ja, definitiv.
Und diese Sache mit der Vierschanzentournee, die werden wir doch wohl irgendwann mal vom Tisch kriegen. Also
ja.
Gut, aber wenn wir diesen kleinen Knackpunkt mal beiseite lassen, finde ich, sieht der Kalender wirklich erstmal sehr schön aus.
Ja, definitiv.
Wie gesagt, der muss abschließend noch bestätigt werden. Also es ist jetzt alles noch ein bisschen vorläufige Angelegenheit, aber ich denke mal, so wahnsinnig viel wird sich nicht tun.
Nee, denke ich auch nicht.
Ich glaube, da steht echt eine schöne Saison uns bevor.
Ja, und was man auch noch positiv anmerken muss, ich habe mir angeschaut, es sind insgesamt 26 Einzelspringen bei den Frauen und es sind 11 Springen auf der kleinen Schanze. Das war vom Verhältnis her auch mal anders. Also wir haben mehr Springen auf der Großschanze als auf der kleinen Schanze. Geht vielleicht jetzt auch mal in die richtige Richtung. Also gerade auch, dass man, wie gesagt, weil die FIEM beide auf der Großschanze. Toll. Super.
Ja.
Danke. Geht doch.
Ja, genau. Also es geht voran, ihr lieben Leute. Die vielen, vielen Jahre der Diskutiererei und des zähen Voranschreitens führen jetzt dann doch irgendwann mal zu irgendwas, wie wir sehen. Ich würde sagen, mit diesem erstmal grundsätzlich positiven Eindruck verabschieden wir uns in die nächsten Frühlingstage. Oder gibt es noch irgendwas Wichtiges, was wir noch nicht erwähnt haben?
Nee, ich denke, wir haben das
alles
gut zusammengefasst. Und
gut.
Ja, schauen wir mal, was sonst noch so kommt in der nächsten Zeit. Dann werdet ihr ganz bestimmt von uns hören. Wenn es irgendwelche Highlights, Neuerungen oder sonst irgendwas gibt, werden wir uns zurückmelden und aber das war jetzt schon wirklich was sehr, sehr Großes, dass der Kalender jetzt mehr oder weniger offiziell ist. Und wir freuen uns sehr, sehr drauf, sowohl auf den Sommer Grand Prix als auch auf das noch etwas weitere entfernte, die weiter entferntere Wintersaison.
Genau. Ja, gut, dann würde ich sagen, widmen wir uns jetzt wieder der Sonne und dem Entspannen und dann genau. Wünschen wir euch eine schöne Zeit. Und ja, wie gesagt, wenn es irgendwas Neues gibt, melden wir uns wieder. Und bis dahin erstmal tschüss.
Ciao.